deinen Händen. Psalm 31, Vers 16. In der Elberfelder steht es ein bisschen anders. Da steht, in deiner Hand sind meine Zeiten. Ich habe ein Zitat gelesen von einem Bruder, der sagt, die Zeit ist das wertvollste Gut, was Gott uns schenkt im Lichte der Ewigkeit. Die Zeit ist das wertvollste Gut, was Gott uns gibt im Lichte der Ewigkeit. Wir haben jetzt unseren ersten Gottesdienst 2018. Heute ist der 7. Januar 2018. Ich weiß nicht, wie du am 1. Januar gelebt hast. Genauso wie im alten Jahr oder am 2. Januar, am 3. Januar. Du kannst diesen Tag nicht mehr zurückholen. Du kannst nicht sagen, klar, Moment, ich gehe noch mal kurz zum 3. Januar 2018 vorbei. Unser Leben ist wie ein Fluss. Und wir sind alle in diesem Fluss und wir treiben Richtung Ewigkeit. Ob es dein Leben ist, ob es mein Leben ist. Und wir merken, dass wir diesen Fluss nicht aufhalten können. Und wir merken, wir haben eine Sehnsucht in unserem Leben. Jeder Mensch von uns möchte eigentlich schon auch lange leben, vor allem gesund leben. Und wir Menschen merken, dass dieser Tod eigentlich so gar nicht dazu passt. Dass dieser Tod etwas Schreckliches ist. Die Bibel sagt, der Ursprung des Todes, den hat Gott nicht geplant eigentlich. Gott wollte, dass der Mensch lebe. Und durch den Sündenfall, durch die Sünde kam der Tod. Und dadurch, dass jeder Mensch von uns stirbt, zeigen wir, dass wir alle Sünder sind. Sonst würden wir nicht sterben. Wenn jemand sagt, ich bin kein Sünder und stirbt, dann widerspricht der Tod seiner Aussage. Und ich musste so dran denken, dieser Spruch, der steht in Psalm 31. Meine Zeit steht in deinen Händen. Den hat David damals geschrieben. Aber wisst ihr, wer dieses Wort als letzten Spruch seines Lebens gesagt hat auf Erden? Jesus am Kreuz. Wenn wir eine Bibel haben, dann können wir mal aufschlagen. Und zwar Lukas Evangelium. Kapitel 23. Vers 46. Da steht: Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn wir den Psalm 31 lesen, dann möchte ich uns jetzt mal ein paar Verse daraus vorlesen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wenn wir den Psalm 31, Vers 6 lesen, da steht, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Und das ist dieses Wort, was Jesus genommen hat. Das war sein letztes Wort auf Erden. In deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Das war das letzte Wort, was unser Herr Jesus zu seinen Lebzeiten sprach. Später, als er aufstand, hat er noch ein paar andere Worte gesagt, aber das war sein letztes Wort. Er wusste, dass seine Zeit in des Vaters Händen ist. Und wenn wir diesen Psalm 31 lesen, dann fallen uns sicherlich noch andere Dinge auf. Warum hat Jesus diesen Psalm gewählt? Er hätte ja auch einen anderen Psalm beten können. Das habe ich mir so in der Stille überlegt. Wieso diesen? Und da lesen wir zum Beispiel in Vers 5. Ziehe mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. Und ich glaube, dass unser Herr auch diese Netze kannte. Die Leute wollten ihn immer fangen. Die Pharisäer wollten ihn mit hinterlistigen Fragen fangen. Immer war er bedroht. Sein Leben war immer bedroht. Von Kind auf an bedroht. Immer bedroht. Siehst du, und wenn man ein Leben hat, das immer unter Bedrohung ist, dann weiß man, was Not ist. Und dann weiß man, wie wichtig es ist, einen zu haben, der ihn aus den Gruben des Lebens herausholt. Wenn du am Boden liegst, brauchst du jemanden, der stärker ist als du, damit er dich aufhebt. Aber wenn du nie am Boden lagst, dann weißt du auch nicht, wie man sich am Boden fühlt. Darf ich dir das heute so sagen? Gott ging für dich und für mich auf den Boden. Nicht nur, dass er seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat in Jesus, sondern als Jesus sein Kreuz trug, steht in der Bibel, und er brach zusammen und stürzte hin. Da ging Gott wortwörtlich zu Boden. Und deswegen kennt er die Höhen und die Tiefen des Lebens. Christus. Es ist in Psalm 31, Vers 10 noch etwas Interessantes zu lesen. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis. Vor Gram verfällt mein Auge und meine Seele und mein Leib. Und das konnte Jesus auch erfahren. Als er dort halb totgeschlagen war, als man ihm diese Dornenkrone aufs Haupt drückte, als man ihn mit dieser Peitsche auspeitschte, wo Eisenspäne waren und Nägel und sein ganzes Gesicht und alles zerriss, da kann ich mir gut vorstellen, dass er vor lauter Schmerzen vielleicht auch gar nichts mehr gesehen hat. Boxer wissen, dass wenn man eine schwere Augenverletzung hat, läuft Blut ins Auge und das macht einen blind. Und ich glaube, so wie der Herr Jesus geblutet hat am Kopf mit diesen bis 15 Zentimeter langen Disteln, die dort reingeschlagen wurden, kann ich mir vorstellen, dass das Blut nur so lief und dass er vielleicht auch gar nichts mehr sah. Und deswegen kennt er das, wenn man nichts mehr sieht. Als Christus am Kreuz war, das war die dunkelste Stunde, die es jemals auf Erden gab. Es wird nie wieder eine Stunde geben, die dunkler war, als Jesus am Kreuz hing und unsere Sünden auf sich nahm. Und deswegen findet dieser Spruch etwas ganz Neues wieder. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das konnte er trotz all der Not sagen. Das sagt nicht ein frommer Schwätzer, den es immer gut ging. Nein, das sagte er, als er so halb totgeschlagen am Kreuz elendig verreckte. Und deswegen kann er dich verstehen. Und lieber Bruder, liebe Schwester, egal was 2018 in dein Leben passiert, du wirst nie in einer größeren Not kommen, als Jesus war. Du wirst nie mehr bedrängt werden, als er wurde, vom Satan und von den Dämonen. Und deswegen bist du in ihn geborgen. Du darfst wissen, dass 2018 ein Jahr ist, egal was kommt, dass du in Christus seinen starken Händen bist. In Vers 11, in Psalm 31 steht, denn in Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen und meine Kraft wankt durch meine Schuld und es verfallen meine Gebeine. Als Jesus am Kreuz die Sünde auf sich nahm, dauerte es nicht lange und er starb, dass die Soldaten sich wunderten, ist er schon tot? Manche hingen wochenlang dort am Kreuz. Deswegen hatte man sie dann die Beine gebrochen, damit sie sich nicht mehr gegenhalten können. Denn die Beine am Kreuz, als man dort hing, hat man durch Beinkraft sich immer noch wieder hochziehen können, um zu atmen. Und um das irgendwann ein Ende zu machen, brach man den Leuten die Beine. Dann sanken sie weg und der Tod, der Erstickungstod trat ein. Jesus haben sie nicht die Beine gebrochen. Das war schon verheißen in den Psalmen. Aber er war zerschunden. Und als ich gestern bei meinem Bruder im Krankenhaus war, da war das mir so wichtig, dass ich wusste, Herr, du lagst noch in viel schlimmeren Krankheitszuständen. Als du am Kreuz hingst, hast du die Krankheit der ganzen Welt getragen. Sämtliche Formen von Krebs und sämtliche Formen von welche Krankheit es auch gibt. Du hast die ganze Krankheit auf dich genommen. Und als ich dann so im Krankenhaus Altona so geguckt habe, 20 Stationen, habe ich so gedacht, wie viele Leute sind wohl da drinnen? Und stellt euch mal vor, die Qualen nur dieses Krankenhauses auf einen Menschen. Da langt schon ein Zimmer oder langt manchmal ein Mensch. Ne? Und dann ist mir das so groß geworden. Die Krankheit der ganzen Welt, die hat er am Kreuz auf sich genommen. Als ich gestern nach Hause gefahren bin, habe ich gesagt, Herr Jesus, vergib mir, dass ich so manchmal so mimosenhaft irgendwas sage. Das tut hier ein bisschen weh und ein bisschen Kopfschmerzen. Herr, das ist doch lächerlich. Das ist ja peinlich, dass wir überhaupt erwähnen, dass wir krank sind, wenn wir dich am Kreuz erblicken. Was hast du erlitten? Meine Zeit, die steht in deinen Händen. Und dann Vers 13, in Vergessenheit bin ich geraten, aus dem Herzen wie ein Toter, bin wie ein verloren gegangenes Gefäß. Wisst ihr, Geschwister, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann wird man einsam. Wenn du klar mit Jesus unterwegs bist, nicht wenn du mitschwimmst und mit allen mitmachst, dann hast du ganz viele um dich rum. Aber wenn du es ernst meinst mit Jesus, dann wirst du merken, dass Gott dich von immer mehr Leuten entfernt. Plötzlich verstehen dich deine eigene Familie nicht mehr. Es kann sein, dass deine eigene Frau, deine eigenen Kinder dich nicht mehr verstehen. Es ist kein Spaziergang, mit Jesus unterwegs zu sein. Ihr müsst mal drauf achten. Als Jesus so die großen Wunder tat, da waren ganz viele dabei. Jerusalem hat geklatscht. Hosianna, Hosianna, willkommen sei er. Aber je näher sein Leben zum Kreuz ging, da höre ich nicht mehr Hosianna. Ich habe mir manches Mal gedacht, wo seid ihr denn alle, die ihr von den Toten auferstanden seid? Mensch, du Blinder, den er heil gemacht hat. Könnt ihr da was lesen? Dass da irgendjemand mal gerufen hat, ich liebe ihn. Ist interessant. Da kommt nichts. Lästerung haben sie. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch ab. Ja, jetzt beweist doch, dass du Gottes Sohn bist. Als Jesus auf sein Leben zurückblickte, so knapp 33,5 Jahre, elendig am Kreuz, blickte er um Jerusalem. Was muss da in sein Herzen hineingegangen sein? Vater, war alles umsonst? Wo ist denn mein Petrus? Der ist fahnenpflichtig geworden. Aber ich habe doch für ihn gebetet. Jesus war Mensch. Wo sind sie denn alle? Johannes, den kann ich nur sehen. Mama ist gut aufgehoben. Das konnte er auch noch sehen. Aber wo sind meine ganzen Leute? Wo ist denn Markus? Wo sind sie alle? Merken wir, warum er ausgerechnet diesen Psalm 31 nimmt? Er wollte uns damit sagen, meine Zeit und deine Zeit, das sind oft Zeiten, wisst ihr, wir Christen sind geschaffen für das Tal. Und ganz selten sind wir mal auf dem Berg. Aber meist ist unser Leben im Tal. Und deswegen haben wir eine Sehnsucht, Herr, zerbrich doch endlich diese Welt, mach doch diese neue Welt. Und dann werden wir auf den Bergen sein, weil Gott auf den Bergen ist. Meine Hilfe kommt von den Herrn im Himmel, an den Bergen. Aber wir durch die Sünde gezeichnet leben im Tal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Merkst du nicht manchmal selbst, dass du denkst, ich bin noch Christ? Aber irgendwie komme ich aus die Täler nicht mehr raus. Ist es nicht manchmal beängstigend, dass man das Gefühl hat, Herr, ich weiß gar nicht, ob ich hier rauskomme. Jetzt bete ich schon so lange und ich merke nichts. Erinnere dich an Jesus vom Kreuz. Es wird nie wieder einen Menschen geben, der besser lebt als er. Er hat 33,5 Jahre das perfekte Leben gelebt. Und am Ende seines Lebens, menschlich gesehen, verloren. Aber, es kam die Auferstehung. Es kam die Himmelfahrt. Es kam der Heilige Geist. Und plötzlich sind aus diesen ganzen ängstlichen Nachfolgern Männer geworden, die um des Glaubens willen sich hinrichten lassen haben. Alle seine Jünger, außer Johannes, sind gestorben, den Märtyrertod. Und das ist die frohe Botschaft für 2018. Wenn wir am Kreuz stehen bleiben und sehen, wie Jesus dort elendig stirbt und es gäbe keine Auferstehung, dann wäre alles umsonst. Und ich möchte dir das heute mitgeben. Durch den Heiligen Geist, den du empfangen hast, wenn du Kind Gottes bist, kannst du ein übernatürliches Leben führen. Und wenn du es nicht führst, dann bist du kein Christ. Ein menschlich anständiges Leben, da brauchst du Jesus nicht. Ob du das hinkriegst, das will ich gar nicht in Frage stellen. Es gibt Leute, die sind moralisch, ethisch, cool drauf, ohne Jesus. Aber ein übermenschliches Leben, das für die Ewigkeit ist, das gibt es nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Meine Zeit steht in deinen Händen. Sieh mal, genau das, was unser Gino vorhin schon vorgelesen hat, das ist doch das, was in unserem Leben zutrifft. Jakobus 4, Vers 13, da steht, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder jenes tun. Sieh mal, wir nehmen uns alle so viele Dinge vor. Und dann kommt eine Diagnose in unserem Leben. Oder ein Zustand in unserem Leben. Und das ganze Kartenhaus fällt um. Wir sind der Meinung, wir haben alles in der Hand. Ich mache jetzt Sport, dann werde ich nicht mehr krank. Ich kenne Leute, die haben ihr ganzes Leben lang sich super ernährt, toll trainiert, Muskeln gehabt, Waschbrettbauch, so wie ich. Nein, wisst ihr? Topfigur. Sind zum Arzt gegangen. Oh, habt eine schlechte Diagnose. Sie haben Krebs im Endstadium, 3 Wochen noch. Wie bitte? Ja. Was bleibt dann? Nimmst du denn diesen Pokal mit, dass du als, keine Ahnung, was du gewonnen hast? Unser Leben ist nichts. Wir glauben, wir haben es im Griff und wir haben nichts im Griff. Und deswegen ist es wichtig, dass unser Leben ein Fundament hat. Der Mose, dieser Mann, der hat ein Gebet gesprochen. Das hat's in sich. Psalm 90, Vers 12. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz gelangen. Mose wusste, ein weises Herz bekomme ich dann, wenn ich damit rechne, ich lebe hier nicht auf ewig. Und wenn du ein Leben führen willst, was Fundament hat, dann bau nicht auf zeitlich-weltliche Dinge, sondern dann bau auf ewige, göttliche Dinge. Sieh mal, wenn du auf der Bank 10.000 Euro hast, legst die an den Zinsen. Ist auch nicht schlecht, mach's ruhig, wenn du es hast. Okay, gut. Und nach 10 Jahren hast du dann vielleicht, keine Ahnung, 15.000. Toll, freue ich mich für dich. Aber du wirst für die Ewigkeit nichts getan haben. Wenn du aber 10.000 nimmst und unterstützt Missionare oder nimmst das Geld und kaufst Bibeln, damit Menschen Christus erkennen, dann werden diese 10.000 Euro dich eines Tages in den Himmel begegnen, in Form von Frucht. Es ist ganz wichtig für unser Leben, dass wir investieren in die Ewigkeit. Unser Leben kann schneller zu Ende sein, als uns lieb ist. Nun sagen manche Menschen, ja, ob ich lebe oder sterbe, das liegt ja sowieso nicht in meiner Hand. Dann sage ich zum Teil. Jetzt werden einige sagen, wie zum Teil? Ja, zum Teil. Es gibt nämlich eine Bibelstelle, die ist sehr interessant, die steht in 1. Korinther 11, Thema Abendmahl. Da steht in Vers 29, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Teil sind entschlafen. Das heißt, es sind dort damals einige Gläubige gestorben, nicht weil Gott es wollte, sondern weil diese Leute in der Sünde gelebt haben und nicht mit Gott leben wollten. Also das waren Christen. 1. Korinther, die haben am Abendmahl teilgenommen. Also da war Paulus, also der hat da schon für gesorgt, dass da keine Ungläubigen am Abendmahl teilnehmen. Das ist interessant, ne? Sieh mal, und das ist etwas Wichtiges. Es kann sein, dass du eher heimgehen musst, als Gott will. Und der Grund bist du. Es kann sein, dass Gott dich eher aus dieser Welt rausnimmt, weil du nicht bereit bist, in den Willen des Herrn zu leben. Es wird in der Ewigkeit manche Christen geben, die werden vor Jesus stehen und Jesus sagte, ich wollte dich eigentlich noch nicht holen, aber du warst zu ungehorsam. Und bevor du dich ganz verrennst und bevor du noch mehr Blödsinn machst, nehme ich dich nach Hause. Aber was muss das denn für eine Begegnung sein? Möchtest du so vor Jesus stehen? Stellt euch mal vor, wir stehen denn vor dem Herrn Jesus und er sagt, eigentlich wollte ich dich gar nicht haben. Aber bevor du noch mehr Unsinn machst. Und deswegen ist es so wichtig, Geschwister, dass wir auf unser Leben achten, wie wir leben. Und ich wünsche mir, dass 2018, meine Zeit steht in deinen Händen, dass wir das leben, nicht nur sagen, sondern leben. Und dass man das sieht, dass es so ist. Steht denn meine Zeit in Händen Gottes? Wir planen doch jetzt schon alle wieder für den Sommer, oder? Vielleicht sind die Männer jetzt schon in Gedanken und sagen, ja, jetzt geht's wieder los und die Dächer, hoffentlich kommt der Schnee bald weg und im März geht's Geschäftsleben wieder los, der Rubel muss rollen und so. Du weißt überhaupt nicht, ob du morgen aus deinem Bett aufstehst. Ich habe festgestellt in meinem Leben, dass viele Probleme in meinem Leben sind, weil ich nicht Gott vertraue. Ich mache mir Sorgen über finanzielle Nöte, weil ich es manage. Dann telefoniere ich mich tot oder mache Aktion über Aktion und Gott sagt, um mich fragst du nicht. Ich kann ja auch nichts. Das stimmt. Ich bin ja auch viel zu blöde. Ich habe keine Macht. Du musst ja Vitamin B haben. Dann sucht man sich als Mensch, und ich weiß, von was ich rede, dann sucht man sich andere Verbündete. Die mag man menschlich eigentlich nicht, aber mit denen kann man Geld verdienen. Und wenn man mit denen Geld verdienen kann, sind es plötzlich gute Freunde. Man geht zusammen auf Geschäft, verdient viel Geld. Wenn man nach Hause fährt, sagt man, dieses Arschloch. Den müsste man mal so richtig auf die Schnauze haben. Aber ich kann das nicht sagen, weil das ist mein Brotgeber. Und wenn ich mich mit denen zanke, dann verdiene ich nicht mehr 1.000 Euro die Woche, sondern nur noch 100. Wie viel Lügerei, Heuchelei, falsche Freundschaften bis zum Erbrechen. Nur weil man seine Hoffnung auf etwas setzt, um voranzukommen. Und die Bibel sagt, verflucht ist der Mann. Verflucht ist der Mann, der sich hält an den Gott nicht erwählt hat. Ich glaube, wir beleidigen Gott am meisten dadurch, dass wir ihn nicht immer zuerst anrufen. Wir werden krank, anstatt erstmal zum Herrn zu gehen, da suchen wir erstmal im Googlen, wo ist der beste Arzt, wo ist der und das. Das darf man machen, aber bitte nicht an erster Stelle. Und Gott steht da und sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und wir googeln uns tot und ohnmächtig und setzen unser Vertrauen auf die Götter in Weiß. Und der Herr steht da und sagt, Jesus, der hat uns vergessen. Und dann machen wir unsere Erfahrung, dann schimpfen wir noch. Was für ein Idiotenarzt, da musst du warten, kriegst keine Termine. Und was die da alle haben, der kann gar nichts, der hat mich falsch operiert. Und wenn wir dann so liegen, kurz vorm Tod, dann überlegen wir, ach Herr, bitte hilf du mir doch. Sei du doch mein Arzt. Und Gott sagt, warum kommst du jetzt? Jetzt muss ich wieder alles ausbaden. Ich wundere mich manchmal, dass Gott dennoch dann hilft. Lass uns das 18 anders machen. Lass uns mit allem, was wir haben, zuerst zu ihm gehen und sagen, Vater im Himmel, egal was für ein Problem ich habe Schwierigkeiten in meiner Ehe, nicht erst Bruder X und Y anrufen, den darfst du anrufen später, aber erstmal geh zu deinen Heilern. Ich weiß nicht, ob du Eheprobleme hast, aber bist du schon mal mit deinen Eheproblemen zu Jesus gegangen und hast gesagt, Herr Jesus, du hast die Ehe geschaffen. Du bist der Meister der Ehe. Du bist der beste Seelsorger der Ehe. Du hast alles im Griff. Sei du jetzt mein Seelsorger und der Seelsorger meiner Frau. Hilf du uns und verbünde uns am Kreuz. Anstattdessen klagen wir übereinander, hetzen übereinander, schmeißen uns tot mit depressiven Stimmungen. Das wird sowieso nichts. Der wird sich nie ändern, der Alte. Gott kann jeden ändern, oder? Wisst ihr, ich ärgere mich auch darüber, dass so vieles immer gleich weggeschmissen wird. Die Ehe ist etwas Heiliges. Heutzutage geht man für jedes kleine Problem gehen die auseinander. Wahrscheinlich, weil es selbst noch Kinder sind. Manche heiraten und kriegen ihr Leben selbst nicht auf die Reihe. Und wenn dann noch jemand dazukommt, der das Leben auch nicht auf die Reihe kriegt, dann sind da zwei nicht, dann bricht das zusammen. Lasst uns da vorbildlich sein. Lasst uns da in diesem Jahr 18 einfach meine Zeit, Herr, die steht in deinen Händen. Weißt du eigentlich, du hast nur ein Leben. Wir leben manchmal so, als wenn wir 1000 Leben hätten. Nein, du hast nicht 1000 Leben, du hast ein einziges Leben. Und gib dieses Leben endlich ganz und gar in Gottes Hand. Weißt du, was das Schöne ist? In dem Moment, wo du dich ganz Gott hingibst, hat er die ganze Verantwortung. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben gemacht, viel zu wenig, muss ich noch viel öfters machen. Da habe ich mich ganz hingeschmissen und ich habe gesagt, so Herr, jetzt verlasse ich mich zu 100%ig auf dich. Aber ich habe nichts in der Hand gehabt. Und dann hat Gott eingegriffen. Du brauchst Vitamin B, Beziehung? Kann ich nur sagen, lies mal den Hebräerbrief, unser Hohepriester, 24 Stunden geöffnet da oben. Du brauchst Rat? In Jesaja 9 steht, er ist der wunderbare Ratgeber. Wir Christen laufen oft rum mit, wie die drei Fragezeichen. Diese Kinderserie mit Fragezeichen. Wisst ihr warum? Weil wir zu wenig uns unterhalten mit dem, der Ahnung hat. Stundenlang spielen wir irgendwelche Spiele, um uns abzulenken. Stundenlang gucken wir Fernsehen. Stundenlang rätseln wir oder was weiß ich, was wir machen. Aber wir kommen nicht auf den Gedanken, uns mit dem zu beschäftigen, der das Leben ist. Und deswegen leben wir oft so tot. Sag ihnen das doch mal, Jesus, ich hab's satt. Ich möchte nicht so ein laues Christ sein, heute hü, morgen hat. Das will ich nicht mehr leben. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Ich möchte, dass Leben in mein Leben ist. Ich möchte nicht, dass du irgendwie eine Hauptrolle spielst. Jetzt sagen, ho. Nein, du sollst nicht die Hauptrolle spielen. Du musst der Regisseur sein. Du bist es. Es muss sich um dich drehen, Herr. Und dann wird dein Leben anders aussehen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und weißt du, was ihr denn erleben werdet? Wenn ihr in dieser Hand Gottes seid. Petrus, das war ein Fischer. Der hat ein bisschen Ahnung gehabt, wie man angelt. War eine ganze Nacht angeln, hat nichts gefangen. Und dann am Tag kommt er da an, Jerusalem, am Tag fängst du gar nichts, da brauchst du gar nicht zu angeln. Das weiß jeder Angler. Und deswegen steht da, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Das hätte normal Petrus sagen müssen als Fischer, also Herr Jesus, du bist ein lieber Kerl, aber vom Angeln hast keine Ahnung. Das macht er aber nicht. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Das ist Lukas 5, die Verse 4 bis 7. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Hören wir? Aber auf dein Wort, nicht aus meiner Erfahrung. Die Erfahrung als Fischer hat gesagt, das ist sinnlos. Das kostet nur wieder Mühe, den ganzen Scheiß da rauszuholen. Lass es. Nein, er sagt, auf dein Wort. Mit anderen Worten, ich nehme dich beim Wort. Und wisst ihr, was dann passiert? Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Unmöglich. Frag mal einen Fischer, tagsüber da zu angeln in Jerusalem bei 40 Grad. Wünsche ich dir viel Spaß, da kriegst du noch nicht mal eine Makrele. Aber wenn Jesus spricht, dann setzt er alle Gesetze auf den Kopf. Und dieser Jesus, den hast du eingeladen in dein Leben. Ist in dein Leben eine Situation, wo du sagst, da kann mir keiner helfen. So wie Petrus, die ganze Nacht habe ich geangelt, ich bin hilflos, Herr. Es geht nicht. Dann brauchst du den, der durch sein Wort das Unmögliche möglich macht. Du musst dich an den klammern, der das Unmögliche möglich macht. Als ich dort im Gefängnis war. Dieses Bild, ich kenne ja nur meinen Schwager nun auch lange, und dieses Bild des Zerbruchs, der Hilflosigkeit. Der Schließer sagt, unmöglich. Und da habe ich nur gesagt, Herr, du kannst es möglich machen. Jetzt offenbart auch dein Wort. Was ist bei den Menschen unmöglich? Es ist unmöglich, Herr, das weiß ich selbst. Aber nicht für dich. Hilf du. Sieh mal, und dann erlebt man diese Dinge. Mit Gott unglaubliches Erleben. In seiner starken Hand. Wisst ihr, was in Johannes 10 steht? Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich möchte etwas sagen über diese Hand Gottes. Da steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Du bist in Jesu Hand und in des Vaters Hand. Der kann dich keiner rausholen. Wir können so geborgen in das Jahr 2018 gehen, egal was der Wetterbericht sagt und was die Politik sagt und was dein Portemonnaie sagt. Wichtig ist, dass wir das wissen. Herr, ich bin in deiner Hand. Manche sagen, oh, das wird alles schlimm werden. Ja, lass das doch kommen. Der Antichrist kommt, ja, lass ihn doch kommen. Wir haben Jesus. In meiner Bibel steht, durch den Hauch des Mundes bringt er ihn um. Für was haben wir Angst? Lass uns das neu mitten im 2018. Meine Zeit, die steht in deinen Händen. Daniel Kapitel 3. Nebukadnezar hat befohlen, eine Statue, die muss man anbeten. Und die drei Freunde von Daniel, Schadrach, Meschach, Abednego, haben gesagt, machen wir nicht. Gibt es eine heiße Diskussion, Nebukadnezar geht hin, lest das nach in Daniel 3. Und er sagt, Jungs, wenn ihr das nicht macht, dann mache ich euch kalt. Dann sagen die, weißt du, du kannst uns gar nicht kalt machen. Wenn Gott will, wir werden das überleben. Wenn er nicht will, ist uns auch egal, dann sind wir bei ihm. Wir werden auf jeden Fall den Götzendienst nicht mitmachen. Da wurde Nebukadnezar richtig ärgerlich. Das ist interessant, der Ofen wurde 7-mal heißer, als er je war. Der war so heiß, dass die Soldaten, die diese drei Freunde nach oben in den Ofen schmissen, alle starben. Und plötzlich guckt der Nebukadnezar und sagt, Moment mal, habe ich gestern zu viel drinne gehabt oder was? 1, 2, 3, 4. Sag mal, wie viel haben wir denn da reingeschmissen? 3. Nochmal. 1, 2, 3. Da sind 4. Sag mal, der in der Mitte, der sieht komisch aus. Der sieht aus wie ein Menschensohn. Da hat Nebukadnezar unseren Herrn Jesus kurz mal gesehen. Der war nämlich mitten im feurigen Ofen. Der kriegt einen Schock und sagt, wir müssen raus. Und dann kommen sie raus. Wisst ihr, was da steht? Noch nicht mal ein Brandgeruch von ihren Sachen waren da. Wer war der Garant, dass dort nichts verbrennen konnte? Christus. Sieh mal, vielleicht bist du auch in einem Ofen der Not. Vielleicht müssen wir alle 2018 in manchen Öfen hinein, wo es richtig heiß wird. Jesus ist bei uns. Und nichts ist sicherer als das, Jesus verbrennt nicht. Das ist es. Der ist bei uns. Wisst ihr, was ich so schön fand? Dass da schon in Daniel 3 Gott zeigt, ich gehe mit dir hindurch. Ich bin bei dir. Hätte ich auch das Wunder tun können, dass die drei da reingeschmissen werden und sie nicht verbrennen. Hat er aber nicht gemacht. Er wollte demonstrativ sagen, wisst ihr Leute, wer mit mir vertraut, wer mit mir rechnet, der erlebt mich. Hallo Shadrach, Abednego, ich bin's, der Engel des Herrn. Den kann er ruhig 20 Mal heißer machen. Hier drin ist cool, ne? Wir können eine Cola trinken. Uns passiert gar nichts. Nichts passiert uns. Wisst ihr warum? Weil ich hier bin. Und das möchte Gott dir heute sagen. Dieses Jahr, nicht nur dieses Jahr, sondern jeden Tag, will Gott dir sagen, ich bin hier. Mein Kind, sorge dich nicht. Ich habe alles im Griff. Ob es die Probleme deiner Kinder sind, ob es die Probleme in deiner Ehe sind, ob es deine gesundheitlichen Probleme sind, ob es die Probleme auf dein Geschäftsleben ist. Du musst nur anfangen, mir mehr vertrauen. Hör auf dich zu bauen. Wisst ihr, ich kann in meinem Leben über eins nur immer wieder Buße tun. Darüber ärgere ich mich selbst. Ich habe das schon so oft erfahren, dass Gott mich aus unmöglichen Situationen geholfen hat. Und jedes Mal bin ich so doof, dass ich trotzdem immer wieder meinen dicken Kopf durchkriegen will und oft Gott nicht als erste Wahl nehme. Dafür könnte ich mich selbst ohrfeigen. Manchmal sitze ich im Keller und schreie richtig so innerlich und sage, Herr Jesus, ich bin einfach nur doof, doof und doof. Knall mir ruhig eine runter, darfst du gerne, hau mal richtig zu. Ich weiß nicht, warum ich so bin. Aber dann ist Jesus so gnädig, dass er sagt, Kerl, du hast es endlich kapiert, aber nun hör doch auf mal auf mich. Nun hör doch mal auf, deine Sachen zu machen, sondern hör doch einfach mal auf mich. Wisst ihr, und dann steht hier etwas, Graffe, bist du so lieb und kannst du das nochmal kurz einblenden? Hier steht es, unsere Zeit ist geschenkte Zeit. Sie liegt nicht in unserer Hand, sondern kommt aus der Hand des ewigen Gottes. Sind wir uns dessen bewusst? Oder leben wir in den Tag hinein, als ob es immer so weiterginge wie bisher? Keiner von uns weiß, ob das neue Jahr sein letztes Jahr ist. Sind wir darauf vorbereitet, Gott zu begegnen? Wie werden wir die Einzelnen planen? Zu Gottes Ehre oder Unehre? In Gehorsam oder Sünde? In Gutem oder Bösen? In Liebe oder Hass? Welche Ziele setzen wir uns? Heilsame oder schädliche? Auf die Ewigkeit bezogen oder kurzsichtige? Möge uns der Herr durch sein Wort und seinen Geist ermahnen und lieben, an seiner Hand bewahren. Und jetzt kommt ein Gebet. Und dieses Gebet lese ich uns vor. Das neue Jahr beginnen will ich, o Herr, mit dir. In Arbeit und in Stille weiß ich, du bist bei mir. Ein Jahr im Gang der Jahre zu deinem Lob bestimmt. Herr, du willst mich bewahren als dein geliebtes Kind. Ein Jahr, um dir zu dienen als Bote für die Welt. Ein Jahr, um einzuüben, was einst im Himmel zählt. Das neue Jahr beginnen will ich, o Herr, mit dir. Auf Erden und im Himmel weiß ich, du bist bei mir. Amen. Vielleicht haben wir noch eine kurze Zeit der Stille.